Und wie konnte es passieren, dass du Landtagsabgeordneter wirst?
Ja, auch eher Zufall.
Das Leben hatte immer so einen Plan irgendwie für dich, ne? Also du
Hat
hattest
es?
die Vision nicht, aber das Leben hat
Ja.
gesagt, da gehörst du schon hin.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich halt irgendwann aufgehört habe, mir selber Pläne zu machen. Also
Ja,
es gab
voll.
so, wenn man so ganz jung ist und so meint, oh, jetzt muss man Schritte planen und so weiter. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwie was fest vorgenommen habe, dass das und das will ich werden, hat es nicht funktioniert.
Willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute jemanden, ja, ganz Verrücktes bei mir. Ein Bereich, der in meinem Podcast selten abgebildet wird, der politische Bereich. Justus Mohr ist bei mir, Landtagsabgeordneter der SPD. Hallo Justus, du bist Stadtkind, ne?
Ja, Christina, schön, dass ich hier sein kann. Sehr cool, bei dir zu sein. Und bin ganz gespannt.
Yes, wie konnte es passieren, dass du in der Politik landest?
Also irgendwie politisch gedacht habe ich, glaube ich, schon irgendwie immer, aber so mit ewig her, 15, 16 oder Schulzeit, wenn man so dann in der unterwegs ist und merkt, so die Welt ist irgendwie nicht so ganz gerecht und irgendwie die Welt kann schon ziemlich mies sein.
Ja.
Vielleicht kann man doch irgendwas daran ändern und vielleicht kann man doch ein bisschen dazu beitragen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Also so ein jugendlicher Enthusiasmus, der da so durchschlägt.
Ja.
Ja, und der hat dann durchgeschlagen und gesagt, wo kann man das denn am besten oder wo ändert man Gesellschaft, wo ändert man die Welt? Ja, dann in der Politik. Und dann habe ich da nämlich
Okay.
so ein bisschen geschaut, parteienmäßig.
Ja.
Meine Eltern waren selber auch schon aktiv, von daher habe ich da ein bisschen eine Nähe zu.
In der gleichen Partei?
In der gleichen Partei
Ah, witzig.
tatsächlich. Also in der Familie war auch noch Grün mit vertreten, also ein bisschen schon vertreten.
Ein bisschen kontrovers wart ihr schon.
Ja, ja, und natürlich auch Unternehmer auch in der Familie,
Ja.
also schon sehr durcheinander gemischt. Aber das braucht es ja auch. Also es braucht ja auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Herangehensweisen an
Voll.
Dingen. Ja, und dann bin ich der SPD beigetreten, als ich so 16 war. Also ist jetzt auch schon
Witzig.
23 Jahre her, wenn
Ich
ich das
erinnere
nicht
mich
zugebe.
daran. Ich
Ja,
war bei den
ich
Jungliberalen,
weiß.
aber ich war im Gegenlager meines Vaters.
Ja.
Und daher kenne ich Justus. Also wir kennen uns in Anführungsstrichen schon recht lange. Aber du hast es dann sehr akribisch verfolgt. Also ich glaube, ich wäre zugrunde gegangen in der Politik, vor allem mit meiner starken Meinung, wie mein Vater immer so liebevoll sagt. Und du hast das dann total forciert. Also du hast dann Abitur gemacht, hast dann studiert, oder? Aber
Genau,
nicht Politik.
genau. Nicht Politik. Also ich habe erst Zivildienst gemacht. Das war nochmal das war eine wichtige Zeit,
Voll.
fand ich. Was nochmal ganz andere Einblicke gegeben hat, auch in Gesellschaft und Menschen dort zu helfen. Das war mir sehr wichtig. Dann habe ich erst tatsächlich Wirtschaftswissenschaften studiert in Dortmund. Das fand ich auch sehr interessant, merkte aber, dass es das nicht der richtige Weg ist.
Voll.
Und habe dann nochmal gewechselt, relativ spät erst, und habe dann Erziehungswissenschaften studiert.
Geil.
Weil mir das schon in der Schule
Hattest du
groß gelegen hat.
Pedda-LK?
Ich hatte Pedda-LK. Ich hatte richtig Pedda-LK.
Pedda-LK auf die Eins, geil,
Ja,
ich auch.
absolut, ja. Beste, beste. Liebe Grüße an Frau Schmidt. Die war die beste Lehrerin, hat mich begeistert.
Wild. Und Deutsch-LK?
Ja.
Ja,
Ja, Kölner-Deutsch, beste Mischung.
Was hattest du denn als Drittfach?
Als Drittfach hatte ich hatte auch Englisch und Bio.
Oha, ich hatte
Ja,
Mathe und Religion.
nee, mein Mathe wäre ich raus gewesen.
Ja, krass. Nee, ich hatte Mathe als Drittfach und Dings Rallye. Aber Rallye war ja, evangelische Religion war mehr politisch als
Ja.
irgendwie ansatzweise
Ja.
religiös. Also da ging es um Kirche im Dritten Reich und so. Also.
Ja.
Ja, wild. Und dann bist du aber immer der Politik so in der Heimatstadt quasi treu geblieben.
Ja, das war so ein bisschen, also so ein bisschen das, ja, Pro und Contra oder das, wo man sich dann auch selber so andere Lebenswege macht. Also tatsächlich bin ich in Hamm wohnen geblieben und nicht
Ah.
in die Studienstadt gezogen, also Dortmund, dann Bielefeld, wo ich natürlich so jetzt im Nachhinein sagen und auch damals wahrscheinlich so ein paar Sachen auch verpasst habe oder vielleicht auch mal auch gute Sachen verpasst habe, die dann so mit so einem Studieleben in der Stadt dabei sind. Aber ich war damals bei den Jusos aktiv, bei der SPD aktiv und dachte, ja, das macht mir hier Spaß und hier weiter was zu gestalten, hat
Ja,
ein paar
voll.
Ziele. Voll. Und deswegen dachte ich mir, ich bleib da dran und bin dann hängen geblieben. Ja. Im Nachhinein auch gut, aber so sind halt Lebenswege.
Ja, voll. Also hast du diese Stadt wohntechnisch auch noch nie verlassen?
Richtig.
Ich auch also, nicht.
Schaka.
Bist du auch so ein Kind dieser Stadt, was wohl der Weltenbummler ist und die Stadtgrenzen noch nie an einer anderen Meldeadresse hatte?
Das ist so. Also in der Stadt öfter gewechselt, auch die Stadtteile gewechselt.
Ja,
aber
ich auch.
Insgesamt...
Also ihr habt schon bis nach Hessen geschafft, hör mal.
Ja. Ich habe es aus Hessen in die Innenstadt.
Wow, das finden die Hessener nicht so cool. Ich bin so ein Einwanderer in diesem Dorf und ja, witzig. Nee, aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so dass man irgendwie, ich sage mal, das geliehene Leben. Wir haben uns ja gerade über meinen Urlaub unterhalten und ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass ich auf solchen Reisen immer das Gefühl habe, ich lebe dieses Leben, was ich in einer anderen Stadt nie leben durfte.
Ja.
So,
ja.
Und dann habe ich immer so dieses Gefühl von, geil, hier kennt dich keiner, du bist voll anonym. Ja. Aber es wäre ja halt, wenn du in Köln oder sonst wo wohnst, auch nicht mehr so lange so, dass dich da keiner kennt.
Ja, das ist so.
Ja, cool. Und dann bist du der Politik beigeblieben und hast dann studiert, bist fertig gewesen, hast mal kurz einen Job auch gehabt, ne?
Ich habe eigentlich lange einen
Job gehabt.
Aber immer so nebenbei, deswegen war das Studium relativ lange. Ah, also ich habe tatsächlich ein bisschen auch erst in der Politik gearbeitet, also als Marc Hertha noch Landtagsabgeordneter und nicht Oberbürgermeister hier in Hamm war, habe ich da gearbeitet. Habe aber dann auch eine Zeit lang in Essen gearbeitet, habe Marketing gemacht im Wasserwirtschaftsbereich, also Ingenieursleistung. Ich hatte keine Ahnung, was wir machen, aber wir machten das richtig gut. Das war mein Job.
Das
kennst du ja auch im Marketing. Ja,
also du hast keine Ahnung vom Produkt, aber du machst das Marketing gut.
Ja. Und das war das Wichtigste. Und dann habe ich tatsächlich noch in der Jugendhilfe gearbeitet, also Jugendlichen mit dabei geholfen, die nicht mehr schulpflichtig waren, also schon ein bisschen älter, aber keinen Schulabschluss hatten.
Oha.
Und das waren ganz, ganz spannende Geschichten, ganz auch schwierige Schicksale dabei. Mhm. Also von sehr früh im Knast gelandet, sehr früh, sehr junge Mädchen zur Prostitution, krass, sei es gezwungen oder selbst gewählt, Armut. Heftig. Also das war nochmal ein ganz wichtiger Einblick. Das hat mir viel gegeben. Und von dort aus, tatsächlich, das war mein letzter Job, bevor ich jetzt Landtagsabgeordneter wurde, weil das ist ja jetzt...
Harter Switch.
Aber man behält das ja bei und man behält ja diesen Blick dabei und das ist mir auch wichtig.
Voll. Und wie konnte es passieren, dass du Landtagsabgeordneter wirst?
Ja, auch eher Zufall.
Das Leben hatte immer so einen Plan irgendwie für dich, ne? Also du hattest die Vision nicht, aber das Leben hat gesagt, da gehörst du schon hin.
Ja, auf jeden Fall, wobei ich halt irgendwann aufgehört hat, mir selber Pläne zu machen. Also es gab so, wenn man so ganz jung ist und so meint, jetzt muss man Schritte planen und so weiter. Jedes Mal, wenn ich mir irgendwie was fest vorgenommen habe, das und das will ich werden, hat es nicht funktioniert.
Ja.
Das hat's, weil man war dann zu verbissen vielleicht, auch manchmal zu sehr darauf fokussiert, hat viele Sachen dann vergessen.
Voll.
Und jedes Mal, wenn ich einfach nur meinen Job gemacht habe, gerne Spaß, Freude, Motivation dabei hatte und dann kam das so von alleine und dann noch die Frage, ich wurde ja dann, war eine Zeit lang im Bundesvorstand der Jusos beispielsweise, das war so eine Sache, irgendwann in der Autofahrt sagte mir einer, Justus, du musst jetzt langsam mal sagen, dass du kandidierst. Ich so, wofür? Wir wollen dich aus NRW zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden machen, sag doch mal, dass du das jetzt auch willst. So, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So, und so wurde ich, war ich dann im Bundesvorstand. Und beim Landtag war es dann ein bisschen ähnlich, weil eigentlich war die Stelle ja besetzt.
Ja.
Mit Marc Hertha.
Aber niemand hat damit gerechnet, dass das so schnell geht mit dem Oberbürgermeister sein, ne?
Genau. Und dann hatten wir 2020 die Kommunalwahl. Ich habe den Wahlkampf geleitet, bin ja selber auch im Stadtrat.
Du hast ihn eigentlich so ein bisschen auch ins Leben gerufen und hast gesagt, wir machen das jetzt, oder?
Ja, wir haben
das
zusammen. Also Marc,
du hast mit Marc da schon gesprochen und hast gesagt, so,
ja, Marc
jetzt
und ich,
oder nie.
Tatsächlich an meinem Küchentisch zusammengesessen und gesagt, so, jetzt komm, wie machen wir das jetzt? Und wie wird das? Und haben gesagt, wir wuppen das auch gemeinsam und hat dann tatsächlich auch besser funktioniert, als wir selber dachten. Und das wahrscheinlich auch die Stadt selber dachte. Und Marc ist dann 2020 Oberbürgermeister geworden.
Ja.
Und daraufhin war quasi eine Stelle vakant. Und dann war relativ klar, vielleicht fragen wir Justus, ob der
ob er
das
jetzt
auch
seinen Küchentischgeblänkel in den Landtag, also ne, positiv, aber vermachen kann. Ja, ich liebe ja Marketing und vor allem liebe ich gutes Marketing. Und das, was ihr gemacht habt, war unfassbar gutes Marketing, was Dankeschön. Habt ihr gemacht, weil die Hörer kommen ja nicht alle aus Hamm, also die kennen ja jetzt ja. unsere, wie ich sie liebevoll nenne, Kleinstadt-Symphonie, nicht? Ja. Aber ihr habt ein, also wir wurden lange Zeit CDU geführt, ja. sag ich mal, regiert finde ich mal ein bisschen böse, aber wir wurden lange Zeit CDU geführt. Ich kannte gefühlt auch keinen anderen Bürgermeister als den einen.
Ja.
Bin mit dem aufgewachsen, du auch.
Ja.
Und dann kam der sportliche, dynamische, rote Fahrradmann ja. um die Ecke.
Genau. Ja, und halt mit einer neuen Geschichte zu starten. Also wir merkten ja 2020, wir waren da auch alle, und du sagst es ja schon, mir ging das ja auch so, waren da irgendwie so festgefahren. Voll. Auch die Stadt war so ein bisschen festgefahren. Das ist ja was bei... nicht alles schlecht gewesen. Das haben wir auch nie gesagt. Da sind wirklich gute Sachen bei rumgekommen. Voll. Gucken wir uns Zeichen vom Kleistforum in der Innenstadt ja. an oder solche Sachen. Da sind sehr, sehr, sehr gute Sachen auch bei rumgekommen. Aber trotzdem braucht es neuen Schwung. Und deswegen haben wir dann Aufbruch. Das war ja am Ende unser Slogan. Aufbruch, aber ein Aufbruch, der nicht nur Aufbruch von der SPD oder Aufbruch von Marc als Oberbürgermeisterkandidaten, sondern Aufbruch, der für die ganze Stadt galt. Mhm. Und wo auch ganz viele mitgemacht haben. Also wir merkten plötzlich, dass das eher eine Bewegung war als eine reine Parteifrage.
Voll.
Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ja. so versuchen wir dann auch Politik zu machen. Also es ist ja nicht nur das ja. eine ist, und daran hakt es ein bisschen in der Politik, bevor jetzt alle die Vorurteile natürlich denken, ja, die versprechen irgendwas und so weiter. Ja. Wichtig war es dann auch, das halt umzusetzen, das Aufbruchgefühl weiterzuleben, die Sachen, Total. Die wir versprochen haben, auch umzusetzen, weil sonst wird man nicht zurechtgewählt. Also man will auch, wir wollen ja auch zurecht gewählt werden.
Voll. Und ihr seid ja auch nochmal zurecht wiedergewählt worden. Also mit einer echt enormen Stärke, muss man sagen. Ja. Also auf der einen Seite hat die SPD bundespolitisch ja recht...
Ja, die Umfragen könnten besser sein.
Die so, könnten viel besser so. Sein und die Verluste der letzten 5 Jahre müssen ja. wir auch nicht schönreden. Aber in Hamm habt ihr es geschafft, die Leute mitzunehmen. Und man hat nicht das Gefühl, also... Hört sich jetzt verrückt an, also ne?
Ja.
Wir sind ja hier sehr demokratisch, aber man hat nicht das Gefühl, man wählt die klassische SPD. Also so das, was ich auch als Kind kennengelernt habe, sondern man die Menschen wählen ein Gefühl,
ja.
eine Richtung und eine Vision. Und dann hat man es, glaube ich, als aus politischem Marketing, nicht nur Marketing, sondern auch auf dem Weg irgendwo geschafft. Also das ist ja ein Vibe. Also ja. ich habe ja auch meine Wahl verraten. Und mein Vater wird jetzt ausflippen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Nein, Spaß beiseite. Aber also ich finde immer, da muss man ja einfach so gucken, was ist die Vision? Und ihr habt es geschafft. Und jetzt sage ich ganz häufig im Marketing, du musst es schaffen, das, wo du hin willst, in einem Satz zusammenzukriegen. Ihr habt sogar, ihr habt es in 2 Wörtern zusammengekriegt.
Ja, ne? Das ist...
Was war das Ziel oder was ist immer noch das Ziel?
Familienfreundlichste Stadt.
Deutschland.
Also
ihr habt auch ganz groß gegriffen. Ne?
Also wenn, dann wollen wir es richtig.
Ja, familienfreundlichste Stadt Deutschlands.
Wir wollen familienfreundlichste Stadt Deutschlands werden.
Genau.
Und das ist ein Umdenken in der Politik. Wir denken Politik ganz häufig in irgendwie so Schubladen. So irgendwie, da ist die Außenpolitik. Da findet irgendwie das statt. Dann findet irgendwie Familienpolitik. Das ist aber dann immer nur irgendwie Kitas und irgendwie Förderung und so weiter. Dann hat man noch Sozialpolitik, dann hat man noch Bildungspolitik, das ist aber nicht so richtig Familienpolitik. Also man viel zu sehr in Schubladen.
Voll.
Und wir haben irgendwann gesagt, setzen wir doch eine Brille auf. Setzen wir doch einfach bei jeder Entscheidung, die wir treffen. Und wir treffen im Stadtrat viele Entscheidungen. Das geht ab von irgendwie eine kleine Straße, die saniert wird, bis hin zur Frage Kita-Gebühren.
Ja.
Oder bis zur Frage Steuern.
Mhm.
Und wir haben gesagt, setzen wir bei jeder Entscheidung, die wir treffen, einfach die Brille von Familien auf.
Ja,
und Familien, so vielfältig sie sind. Also sind ja nicht, ist ja nicht die klassische, und so leben wir ja auch, so ist die Vielfalt doch gar nicht mehr in unserem Land, wo man sagt, ja, Vater, Mutter und 2 Kinder.
Nee.
Sondern da sind Oma und Opa sind dabei, sind Tante und Onkel, sind Freunde sehr eng eingebunden. Ja. Da sind Alleinerziehende, da sind Patchwork, da ist alle Vielfalt der Welt.
Ja,
und mit der Brille Politik zu machen, dann erreicht man was eine Stadt beflügelt.
Ja, total. Also das erlebt man auch so ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, sondern das war jetzt wann war die Wahl? Letztes Jahr, ne?
Genau.
Das ist Zeitrend. Aber ja, letztes Jahr habt ihr von wie vielen Wahlkreisen wie viele gewonnen?
Alle.
Okay, Leute, also sprich für den Wahlkampf. Alle. Ja, okay, das war eindeutig. Und wie schafft man es aber, das nachhaltig zu machen? Also... Was ist so, weißt du, ich finde immer so dieses Temporäre, das ist alles schick und alles nett und das sehen die Leute auch. Aber am Ende des Tages muss das Ganze ja nachhaltig gehalten werden. Und ich glaube, das ist die große Kür jetzt, oder?
Also das ist so, weil Politik zwar auch gutes Marketing braucht, ja, aber sie braucht vor allem gute Politik.
Ja, und sie braucht halt Nachhaltigkeit, ja, also so spürbare Nachhaltigkeit.
Absolut.
Ne?
Und tatsächlich das, was gar nicht das Entscheidende war, waren am Ende die Plakate oder ob die gut gestaltet sind, sondern ob die Menschen uns das zugetraut haben, ob sie gesagt haben, ja, die wollen wirklich familienfreundliche Stadt werden. Die meinen das ernst. Ja, weil das war so der Punkt, wo so viele gesagt haben, wir haben nach der Wahl 2020, also als wir das erste Mal so gewählt worden sind und mit diesem Anspruch gewählt worden sind, die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, war, die Kita-Gebühren zu senken, massiv zu senken. Für fast alle mehr als die Hälfte, manche bis 80-90% gesenkt. Wir haben dann in der Zeit auch noch dafür gesorgt, dass beispielsweise das Busfahren für Kinder und Jugendliche kostenfrei ist. Wir haben aber auch auf der anderen Seite Älterwerden in Hamm auf den Weg gebracht, also auch für Seniorinnen und Senioren. Wir haben Radverkehr weiter gestärkt, etc. Also es gibt so ein paar Punkte. Und das hat man gemerkt. Das haben die Menschen ganz selber im Geldbeutel gemerkt, aber auch, dass hier Kitas neu gebaut worden sind, etc., dass Kitas hier anders funktionieren als vielleicht in der Nachbarstadt.
Voll.
Und das ist ja das, was so viele, und dafür ist Hamm dann, du hast es Kleinstadt-Symphonie? Mhm. Herrlich.
Ich singe immer das Lied, es gibt ein Lied von Sarah Connor, die singt immer so, ich komme nicht weg von hier. Das passt ja, sehr
das
gut.
Das passt sehr gut, das passt auch so.
Ich spiele es dir gleich vor, das ist unser Lied, dieses. Und die singt dann immer so, Kleinstadt-Symphonie.
Ja, so
das denke ich immer, wenn ich wieder nach Hamm komme, weißt du?
Und so ist das ja hier. Jeder kennt jeden hat irgendwie um die Ecke. Aber wir kennen halt auch in der Nachbarstadt. Also man kennt jemanden, die Schwester ist nach Beckham gezogen, der Kumpel wohnt in Aalen, jemand wohnt in Soest. Und die sagen dann alle, wäre schön, wenn ich bei euch wohnen würde. Ich müsste weniger Kita-Gebühren zahlen und die Kita fällt weniger aus. Und das ist halt sofort in die Nachbarstadt um die Ecke. Und das haben die Menschen natürlich gemerkt. Und von daher, daran wollen wir uns messen lassen. Klar, gutes Marketing, gute Position, aber vor allem gute Politik.
Yes. Und jetzt mal so aus der Kleinstadt-Symphonie raus, was machst du genau im Landtag?
Im Landtag versuche ich eigentlich genau das Gleiche, auch das nicht zu vergessen, wo man herkommt. Also zu überlegen, was ist denn die ganz konkreten Verbesserungen, die Politik fürs ganz normale Leben erzeugen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was weswegen auch gerade so viele frustriert sind. Also so auf die Bundespolitik, auch Land und so weiter. Oder so generell die Politik frustriert sind. Ja. Weil man das Gefühl hat, man wird gar nicht mehr gesehen.
Ja, voll.
Und das ist gar nicht, das muss sich eigentlich ändern.
Voll.
Und deswegen versuche ich das Gleiche, einfach unterwegs zu sein, zu sagen, wie kann das Leben jeder einzelnen Familie verbessert werden? Eigentlich sollten wir dafür antreten.
Also du bist für den kommunalen Bereich, oder?
Genau. Ich bin kommunalpolitischer Sprecher. Das heißt,
ich glaube, die Menschen müssen erstmal verstehen, das musste ich ja auch verstehen im Landtag, dass man im Landtag nicht alles macht. Also man hat viele Entscheidungen und so, aber man hat immer noch ein Gremium. Ne? Und da bist du jetzt quasi im kommunalen Gremium, habe ich gelernt.
Da finden wir immer die ganzen, also da gibt es wieder diese Schubladen, wie ich sie vorhin erwähnt hatte. Jeder Ausschuss, es gibt den Schulausschuss, es gibt den Kinder-Jugendhilfeausschuss, es gibt Kommunalausschuss, den Innenausschuss, wo es dann vor allem um Polizei geht. Also es ist so schön und Sicherheit, also so weit verteilt. Tatsächlich bin ich im Kommunalausschuss und im Wissenschaftsausschuss und vor allem im Kommunalausschuss kommunalpolitischer Sprecher. Das heißt, das Schöne ist, da läuft irgendwie alles so ein bisschen durch, weil natürlich egal welches Gesetz, egal welche Entscheidung, findet in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen statt. Das findet ja nicht im luftleeren Raum oder irgendwo statt, sondern es ist ganz konkret vor Ort. Deswegen ist das ganz schön, dass man dann dafür sorgen kann, wenn es den Städten und Gemeinden gut geht, dann geht es den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen vor Ort auch besser und gut.
Voll. Ja, ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen mehr runterbrechen. Also
das
kannst du nicht nur ganz deutschlandweit sehen. Also das ist schwierig, glaube ich, um da jetzt nicht den Verdruss auch irgendwo so gesellschaftlich zu fühlen. Ja, und so die Zukunft, wo wollen wir hin? Was ist der Plan?
Ich habe es ja gerade schon erzählt, ich habe mir gar keine...
Du hast ja schon wieder keine Pläne. Okay.
Ich mache keine Pläne, ich mache einfach meinen Job.
Ja.
Und so würde ich das auch weiter angehen.
Ja, voll.
Und
das muss man in der Politik, glaube ich, auch, weil sonst wird es auch wild, ne?
Also ist so. Also es kann auch sein, dass ich ja nächstes Jahr um diese Zeit gar keinen Job mehr habe. Darüber entscheiden ja die Menschen in Hamm nächstes Jahr und die Menschen in NRW am 25. April nächsten Jahres. Wenn die Leute sagen, der hat es nicht gut gemacht, dann werde ich halt nicht gewählt. Und das ist ja das ist ein bisschen das Schwierige im Job, weil man so ein bisschen Unsicherheit hat und nur auf Zeit angestellt ist. Aber das ist natürlich total entscheidend.
Und das Krasse ist halt, du sagst gerade so, wenn die sagen, der hat es nicht gut gemacht, schaffen Menschen diese Unterteilung zwischen du hast es nicht gut gemacht oder die schmeißen dich für eine große Partei in den Fokus und sagen, die haben das nicht gut gemacht und deswegen wähle ich jetzt den Justus nicht, weißt du? Also geht es da um Personen oder geht es da um Partei? Darüber haben wir im Landtag auch schon gesprochen. Also ist das so eine Personenwahl oder ist es eine Parteiwahl?
Das Gute ist, bei der Landtagswahl hat man beide Möglichkeiten, weil die Erststimme ist die Personenstimme und die Zweitstimme ist die Parteistimme. Von daher gibt es dann schon, da kann man sogar ein bisschen unterscheiden. Gleichzeitig gehört das zusammen. Also ich bin ja bewusst in der SPD. Ich habe ja nicht gesagt, okay, ich finde mich selber so toll und ich möchte Politik machen.
Deswegen bist du jetzt kein, wie heißt das hier, parteiloser Oberbürgermeisterkandidat, wie die meisten Städte das ja mittlerweile haben. Das finde ich immer sehr wild. Also cool.
Nee, sondern ich bin ja bewusst in die SPD rein und ich finde die Grundidee, die die Sozialdemokratie hat, genau richtig. Das mag mal an der einen oder anderen Stelle hadere ich genauso damit, wie viele andere Menschen auch und wie Christdemokraten auch mit der CDU mal hadern oder in der FDP hadern auch gerade ein paar, hört man so.
Wir haben nicht mehr viel zu hadern. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich schon aufgelöst haben. Wir wollten es jetzt nicht so in die Wunde legen.
Nicht den Finger in die Wunde legen.
Ist in Ordnung. Ja, du, die Freiheit in diesem Land, die wird immer weniger. Das muss man einfach leider traurigerweise, kann man das nur noch mit Humor nehmen.
Das stimmt. Und so gehört das ja auch dazu. Aber ich finde schon, die Menschen sollen da schon auch entscheiden, dass es, dass die Partei und der Mensch zusammengehören. Also von daher, klar ist es dann oft, gerade bei Kommunalwahlen, Oberbürgermeisterwahlen oder wenn es dann um ganz große Sachen geht, Kanzlerin, Kanzler oder so, dann ist natürlich immer eine Frage, traut man dem Menschen das zu?
Ja.
Aber wir sollten davon ein bisschen wegkommen, weil das ist von einem Menschen gar nicht machbar. Und ich finde das total spannend. Ich habe mir das mal in der Schweiz angeschaut. Die haben beispielsweise, die Bundesregierung besteht aus 7 Mitgliedern. Und der Kanzler oder die Kanzlerin wechselt jedes Jahr durch.
Ja, das ist krass.
Das ist ein ganz anderes System.
Ja, die sind irgendwie weit vorne, ne? Also vielleicht sollten wir uns das öfter mal angucken.
Ja, gut, sie helfen auch damit nach, dass sie ein sehr hilfreiches Steuersystem haben, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, ja.
Das wollte ich jetzt gar nicht, aber das ist eine Frage von, wie man Politik denkt. Und gleichzeitig in diesem Gremium, in der Bundesregierung der Schweiz, ist halt jede gewählte Partei vertreten.
Ja.
Die haben nicht in eine Koalition etc. Ich finde das nicht unbedingt die beste Lösung, aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Anders zu denken, darüber hinaus zu denken, weil die Probleme, vor denen wir stehen, die sind anders als vor 100 Jahren. Die sind anders als vor 10 Jahren.
Ja, voll.
Und vielleicht sind auch die Lösungen, sollten vielleicht auch andere sein als vor 100 Jahren oder vor 10 Jahren.
Ja, voll. Ich finde einfach schon, wenn wir mal so ein bisschen rückblicken gucken, also retroperspektiv, dann sind wir von 2019 zu 2020 schon in einer anderen Welt. Punkt.
Also,
wenn wir unser Leben 2019 betrachten und 2019 war ein wildes Jahr, also das war so erfolgreich wie kein anderes und dann bist du auf einmal in 21 und denkst dir so, okay, Gesellschaft, durch welche Zauberkugel sind wir in den letzten 24 Monaten gegangen, ne?
Das ist so.
Also da kann man, glaube ich, wirklich wissenschaftliche Studien zu machen, was die Pandemie mit der Gesellschaft gemacht hat. Also das war echt heftig. Gibt es Vorbilder in der Politik? Hast du Vorbilder?
Ja, ich habe Vorbilder.
Sollte man die haben?
Vorbilder sind ja auch immer Menschen. Und ich finde, dass da gibt es dann Entscheidungen, die man gut findet und die man so trägt. Und die einem vielleicht dann auch sagen, okay, in der Situation Respekt, wie sie da gehandelt haben. Also das gilt, natürlich ist das in der Geschichte dann, also in der Politik guckt man oft in die Geschichte und dann ist es bei der SPD ist dann ganz schnell immer Willy Brandt, der ganz wichtige Entscheidungen getroffen hat und ganz viel bewegt hat und diese Frage, mehr Demokratie wagen, das ist aber auch schon Jahrzehnte her oder weit über die hinausgedacht hat mit dem Satz, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau sein. War einer der Sätze, so das ist für unsere Generation nicht vorstellbar, dass hier eigentlich, auch in Hamm, der Himmel halt die ganze Zeit grau war, weil die Kohlenschlote da waren.
Ja, voll.
Da gab es noch keine Grünen, da gab es den Begriff Öko noch gar nicht, etc. Da hat schon einer gesagt, ey, vielleicht sollten wir daran denken, dass wir hier gut leben wollen. Und es sind mehr eher solche Geschichten und solche Punkte, manchmal auch Sätze. Du arbeitest ja auch ganz viel mit Sätzen, die einem so mitgegeben werden, die man dann so ein bisschen als Mantra auch mitnehmen darf.
Ich muss sagen, ich finde, Grönemeyer hat es letztens in seiner Dokumentation ja so ganz geil gesagt, ne? Der kommt ja auch so aus dem Pott in Anführungsstrichen und hat gesagt, das war unvorstellbar, dass es hier mal hell wird. Ja. So und Grönemeyer könnte mein Vater ja doch, der ist so wie mein Vater ungefähr. Ne? Also das ist ja eine ganz andere Generation und gleichzeitig habe ich das am Wochenende haben wir uns noch unterhalten, war auf einer Hochzeit und dann hat einer erzählt, dass sie Nachhaltigkeit studiert hat. Habe ich gesagt, ja hör mal, das war 2009 das Thema bei DM im Konzern. Also da war DM schon so einer, wo alle gesagt haben, so was sind die denn irre? Ja. Also was ist mit denen nicht in Ordnung? So, ne? Wo kommen die her? Warum schaffen die Plastiktüten ab? Warum nehmen die jetzt Kleider aus Stoffbeutel und machen daraus eine Modenschau im Studium? Ne?
Ja,
so, und da waren die halt schon voll Vorreiter. Und heute ist es so, wenn ich heute sage, so ey, lass mal wieder Plastiktüten einführen, sagen alle so,
hast du irgendwas verpasst?
Was ist für dich nicht in Ordnung?
Möchtest du Schildkröten töten?
Ja, genau. Also so, das ist crazy. Also ich glaube, jede Generation hat auch ihre Herausforderungen und ja, darf auch so sein. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung aktuell, gerade politisch, bei der aktuellen Stimmungslage in diesem Land?
Die Stimmung ist ja mies. Also selbst bei das ist ja das Schwierige, dass wir das Gefühl haben, selbst dann, wenn es gut läuft, finden wir noch irgendwie einen Haar in der Suppe. Ich glaube, davon müssen wir einfach erstmal menschlich wegkommen.
Ja.
Die größte Herausforderung, das liegt vielleicht jetzt auch daran, dass ich aus dem Bereich komme, ist kinder-jugendliche Bildung.
Ja.
Da rutschen wir sowas von ab. Uns fehlen allein in NRW fast 8000 Lehrerinnen und Lehrer und es wird nichts gemacht. Die Kitas fallen regelmäßig aus und wir schätzen die Arbeit, die dort gemacht wird, zu wenig wert, was dann Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, aber alle auch, die drumherum sind, auch Familien, Eltern leisten. Und wenn wir da nicht rauskommen, kommen wir in eine Abwärtsspirale. Weil das sind ja die Kinder werden ja, das kann man kaum aufhalten, werden halt größer und rutschen selber dann runter. Und wenn wir da nicht jetzt loslegen und andere Länder sind da so viel weiter, weil sie längst erkannt haben, da muss man investieren. Wir holen ja keine Kohle mehr aus der Erde. Wir haben keine anderen Rohstoffe, keine seltenen Erden. Die werden woanders gemacht. Und dieser Satz ist so abgedroschen und der hat wahrscheinlich jeder Politiker schon mal gesagt, wenn es darum geht, so das einzige Rohstoff, das einzige Gute, was wir haben, ist zwischen den Ohren der Kinder. Aber es ist halt leider so wahr. Es ist so abgedroschen, aber es ist so wahr.
Ja.
Und dafür machen wir zu wenig.
Ja, voll. Also sehe ich aber meiner Tochter, wo die Lehrerin jetzt gerade wieder ein halbes Jahr gefühlt krank ist, so wo du dich fragst, so okay, kann alles passieren, aber wie gleichen wir das jetzt aus?
Ja.
Also so, ne? Die Frage ist nicht, dass jemand ausfällt oder krank werden kann, aber die Fahrtrichtung ist vorgegeben, wie gleichen wir das aus? Und es ist so wild, weil das war ja schon zu unseren Abi-Zeiten Thema.
Ja.
Also ich weiß noch, wie meine Mutter sich immer über ausfallenden Unterricht aufgeregt hat und ich dachte mir so, also wenn ich mich heute, Mutter Heinrich, über den ausfallenden Unterricht, den wir damals hatten, aufregen würden, wäre es ja Luxus. Das ist ja nicht mehr der Fall. Also da fällt, meine Tochter kommt nach Hause, Mama, Montag fährt die erste und Freitag die erste und die letzte fällt aus. Das bedeutet, die geht um 9 Uhr zur Schule und ich hole die um 12 Uhr wieder ab. Also was soll ich dazwischen noch in meinem Business tun?
Ja.
So, also Leute, ne, das geht so nicht. Also,
ja, was nimmt deine Tochter auch mit in der Zeit?
Ja, was macht die? Also was?
Jede fünfte Unterrichtsstunde in Nordrhein-Westfalen findet nicht wie gewohnt statt, nicht wie geplant statt. Jede fünfte. In ganz Nordrhein-Westfalen, für alle Schülerinnen und Schüler. Und das, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann haben wir ein Problem.
Voll.
Und da reden wir zu wenig drüber. Da reden wir in der öffentlichen Debatte, reden wir über, was hat Trump wieder gemacht, was hat Putin wieder gemacht.
Können wir jetzt hier nicht verändern, ne?
Und finde ich beide finde ich scheiße.
Ja, ist auch wichtig. Also ist auch wichtig, dass man drüber spricht, aber es ist halt nicht so wichtig, wie das eigene Land gerade zu verändern, ne?
Also, aber die Medien schreiben lieber darüber, als dass wir uns mal darüber auseinandersetzen könnten, wie können wir dafür sorgen, dass die Kita weniger ausfällt oder die Schule gut stattfindet und dass wir Familien darin sichern, dass Menschen eine Familie gründen wollen, dass für Frauen das kein Risiko ist, Mutter zu werden. Da muss man ganz entscheiden.
Also ich habe das gestern noch zu einer Menti zu mir gesagt, also hat ein 1:1 mit der und habe zu der gesagt, ich so, die ist gerade Mama geworden von einem Heim. Ich habe gesagt, weißt du was, ich bin froh, dass ich vor 12 Jahren Mutter geworden bin und nicht jetzt. Also ich finde das krass.
Ja.
Also wenn ich das jetzt auch aus meiner wirtschaftlichen Brille und so betrachte, dann denke ich mir so, ich habe Respekt vor jeder Frau, die gerade Kinder bekommt.
Ja.
Also wirklich, und ich bin selber Mutter, ne? Und ich bin jetzt keine Uraltmutter, aber das ist schon eine andere Zeit. Also so 2014 hatten wir hier noch eine andere Energie als
das
jetzt.
Ist so.
Ne? Also das ist crazy, ja cool.
Ja, das könnte man anpacken. Da gibt es so viele Ideen. Also es ist ja überhaupt keine, keine Raketenwissenschaft. Das ist ja kein Wunderwerk. Vielleicht ein bisschen umzudenken und zu sorgen, dass auch Bildung anders läuft inzwischen, weil ja über Digitalisierung jedes Wissen inzwischen rund um die Uhr verfügbar ist. Also von daher geht es vielmehr darum, welche Persönlichkeitsentwicklung schaffen, welche Kompetenzen kriegen Kinder mit auf den Weg, welche Wert und Empowerment Kindern mitzugeben, anstatt zu sagen, du musst unbedingt im Lateintest das und das abfragen. So, das funktioniert halt nicht mehr, weil in Zeiten von KI muss Bildung anders wirken.
Voll. Und ich finde auch zum Beispiel das Thema Digitalisierung, also ich erlebe das sowohl als auch, ne, und da sind wir auch nicht in einem einheitlichen Brei. Also meine Tochter geht auf eine sehr gute Gesamtschule dieser Stadt und die sind da mega gut ausgestattet, was IT angeht. Und da war ganz klar, so in der 6. Klasse fangen wir hier an, mit iPads zu arbeiten. Und wenn ich mich mit anderen Müttern austausche, ist es dann ganz häufig so ein Thema so, ja, aber dann daddeln die da ja nur rum. Und dann sage ich so, stopp. Das ist eine Zukunftskompetenz, die wir Kindern am besten schon in der Grundschule beibringen. Und das hat meine Tochter Gott sei Dank gelernt. Also die erklärt mir ganz häufig meine Grafikprogramme, meine Videoschneidprogramme. Ja, also wenn ich bei CapCut nicht weiterkomme, dann kommt mein Kind um die Ecke und sagt, Mama, ist doch klar, du brauchst da den Hack.
Und guck mal da um die Ecke und so. Und so.
Ja, und die hat auch, sag ich auch ganz ehrlich, also die kann da ruhig von mir aus auch die Pro-Version nutzen, weil ich es einfach cool finde, ihr diese Kompetenz beizugeben, die... Also die sie ja auch zukunftsträchtig macht. Und in der Schule, die sind da so gut ausgestattet, muss man sagen. Also das Ding erschließt sich an, wenn sie in die Schule reingehen. Und das macht sich aus, wenn quasi die da rausgehen. Ne? Da kann keiner daddeln. Also es ist ja eine Sache, wie denke ich Digitalisierung? Und ja, also ich finde, da haben wir auch noch ganz hohen Aufholbedarf.
Das stimmt. Aber, da werden wir jetzt übrigens noch eine Schippe drauflegen, um jetzt mal doch nochmal dann anzuschließen, was Hamm oder was die Stadt denn dafür machen kann. Ja. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass ab der 7. Klasse jedes Kind ein eigenes iPad hat.
Ja, das
ist
wichtig.
Bis jetzt haben wir so Schlüssel 1:4, also dann guck mal, dann müssen die Lehrerinnen und Lehrer holen, das schieben das so quer über den Flur, dann müssen die aufgeladen sein etc. Nein, auch eine Verantwortung fürs eigene Gerät zu haben, deswegen ab der 7. Klasse jedes Kind ein eigenes iPad, damit das auch läuft und dann so muss dann auch eine Stadt und so muss Politik dann auch sein, nämlich mit der Zeit auch mitgehen.
Ja, voll. Also das erlebe ich sehr, sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Und das Kind hat da sehr großen Bock drauf, muss man sagen. Also wirklich, die liebt es. Und da wird auch gut der Umgang mit digitaler Sicherheit und so weiter weitergegeben, weil genau da fängt es ja auch an. Ich gebe meinem Kind auch kein Fahrrad und sage, fahr mal los. Also sieh mal zu, wie du Fahrrad fahren lernst. Keine Ahnung, wie
das geht. Hier ist die Hauptstraße,
bitte nicht auf die Autobahn. So, ne? Also ich finde, das müssen wir unseren Kindern auch beibringen. Ja, wild. Also Politik ist ein großes Thema. Und hat man in deiner Position Angst, dass man den Job nächstes Jahr nicht mehr kriegt? Oder ist man deinem Vertrauen, dass es auch dann weitergeht für einen?
Ich mache schon mein Leben schon aus tiefem Vertrauen, dass ich weiß, und wenn es das halt nicht wird, dann finde ich was anderes. Ja. Ich habe ja schon erzählt, dass mir auch in der Jugendhilfe, das hat mir so viel gegeben, weil man dann nach Hause fuhr und wusste, klar, es ist nicht jede Geschichte gut ausgegangen, aber es gibt halt die Geschichten, wo man weiß, man konnte einen kleinen Impact leisten. Und nur vielleicht auch nur einen kleinen, also manchmal nur Monate, mit denen man Menschen da begleitet hat. Aber wenn da was rausgeht und du kennst das aus deiner Arbeit, was man dann da sehen kann, das gibt dann Kraft. Also von daher, nein, Angst habe ich davor nicht. Ich würde es sehr gerne weitermachen und hoffe auch darauf, dass die Menschen in Hamm wieder sagen, der soll das nochmal 5 Jahre weitermachen.
Also man hat auch das Gefühl, wenn man den Justus im Landtag besucht, das ist sein Tempel, da hat er schon Bock drauf.
Ja.
Also das sage ich auch aus anderer Parteisicht. Also ich hatte schon das Gefühl, das ist so dein Zuhause, das ist so dein Baby, da fühlst du dich auch wohl, das machst du auch gerne und auch mit Leidenschaft und auch Verpflichtung. Ne? Also wie viele Politiker tauchen da im besten Fall gar nicht erst auf?
Ja, das, die meisten sind schon da, aber es ist tatsächlich so und es ist tatsächlich auch eine Ehre. Also ich merke da schon, wenn ich da auch durch die Hallen des Parlaments gehe, das ist was Besonderes, wenn die eigene Heimatstadt gesagt hat, wir können eine Person schicken und du sollst das jetzt sein. Das ist also auch so eine Verantwortung, die da mal mitträgt. Und das ist ja nicht, weil man selber sich so toll findet, sondern weil die Menschen gesagt haben, dich schicken wir dahin, du hast den Auftrag, unsere Stadt, unsere Position, das, was wir wollen, zu vertreten.
Es gibt immer nur einen Vertreter aus der jeweiligen Kommune?
Nee, es ist nach Größe der Wahlkreise.
Ah, okay.
Das ist natürlich, Köln hat natürlich deutlich mehr Abgeordnete.
Ja.
Aber bei Hamm, da passt das wieder in eine genaue Größe.
Kleinstadt-Symphonie. Wir brauchen so ein Lied.
Eine wunderbare Kleinstadt-Symphonie.
Ja, eine wundervolle Kleinstadt-Symphonie.
Hat tatsächlich so, dass fast die gesamte Stadt ein Wahlkreis ist, bis auf Herring.
Echt?
Bis auf Herring.
Wild Herring ist wieder Wild anders, weil der alte OB immer gesagt
hat. Herring,
Herring ist anders.
Und Herring ist zusammen mit Böhnen, Bergkam und Kam.
Ah,
und die krass. Kollegin heißt Silvia Gosewinkel, ist eine ganz, ganz großartige Kollegin. Cool. Liebe Grüße, die ist wunderbar unterwegs. Und so ergänzen wir uns, aber sechs von sieben Stadtteilen sind doch ein Wahlkreis. Und,
das ist auch wieder so deutsch.
Das ist hey, ein bisschen komm, sehr
du,
deutsch.
Du musst jetzt, nee. Du bist anders, du gehst da hinten hin.
Heringstein aber Heringen
und unseren Bochum waren immer schon anders. Ich bin ja in diesem kleinen Randdorf groß geworden. Wir hatten immer die telefonische Vorwahl von Werner, die Postleitzahl von Hamm. Wir waren irgendwo das dazwischen.
Ist was ganz Besonderes.
Ja, genau. Ja, cool. Danke, dass du da warst. Und das hat Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt quasi ein bisschen mehr über Justus erfahren wollt, gibt es bestimmt Social Media Kanäle, die wir in den Shownotes verlinken. Ne? Und wie war nochmal der Wahlslogan? More for Hamm.
More for Hamm.
More for Hamm.
Das ist wieder eine gute Aussage.
Genau. Aber,
mit Doppel-O, das ist dann wichtig.
Wie der Nachname. Ja, sehr geiler Slogan. Danke, Justus, dass du da warst. Das war schön. Und,
für mich war es eine große Freude. Danke dir.
Wir sind so